Nun lese ich uns den Predigtext des heutigen Sonntags, der in Matthäus 7 steht, ab Vers 24. Ich lese bis Vers 29. Da geht es ja auch um Hausbau. Es geht ja darum, dass unser ganz persönliches Haus, Glaubenshaus, richtig gebaut wird. Dass es auch fest bleibt. Dass es nicht umfällt in den Stürmen dieser Zeit. Überschrieben habe ich es mit Hören und Tun. Denn das sagt der Herr Jesus hier in dem Gleichnis, was ich gleich lesen werde, dass es nicht nur auf das Hören ankommt. Mit dem Hören haben wir ja sogar manchmal schon Schwierigkeiten. Die Ohren wollen nicht mehr so mit, wie wir das gerne wollen. Aber wenn wir es hören, haben wir noch größere Schwierigkeiten mit dem Tun. Und darauf kommt es gerade an. Jesus Christus gibt also den Hörern seines Wortes folgendes Gleichnis vom sicheren Bau des Glaubenshauses mit auf ihren Lebensweg. Wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht. Denn es war auf Fels gegründet. Wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Allein dieser letzte Satz gibt uns ja schon zu denken und zeigt auf, dass es möglich ist, über Gott wie die Schriftgelehrten zu lehren, ohne zu wissen, was der Inhalt des Wortes Gottes praktisch bedeutet. Man kann ja von Gott reden, ihn aber nicht kennen, auch nicht mit ihm leben, sondern seine eigenen religiösen Wege gehen. Jesus redete mit Vollmacht vom Himmel her. Aus dem, was er wusste, aus dem, was er gekannt hatte und mitbrachte auf diese Erde. Das, was der himmlische Vater als Lebensmaßstab für alle Menschen sucht und geben möchte. Ein festes Fundament braucht es im Leben der Christen. Wenn das Glaubenshaus nicht einstürzen soll, Jesus Christus vergleicht unser Glaubensleben mit solch einem Hausbau. Einem Hausbau allerdings auf gesichertem Fundament. Das gute Fundament der Felsen in der Brandung der Zeit ist er selbst. Auf ihn soll unser Haus gegründet sein. Er hat uns diesen Boden, diesen Felsen der Gerechtigkeit bereitet, auf dem unser Glaubensleben gegründet sein soll. Er hat uns diese Gerechtigkeit gebracht durch sein Sühneopfer am Kreuz und sagt nun, nehmt es an und baut darauf. Im Römerbrief schrieb der Apostel Paulus darüber so, nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Fundament der Gerechtigkeit. Auf diesem Boden der göttlichen Gerechtigkeit kann unser Glaubenshaus feststehen. Es kann auf diesem Boden gelebt werden, gearbeitet, gebaut, getröstet, gehofft werden, geglaubt und auch Liebe geübt werden. Der Apostel Petrus schreibt durch den Heiligen Geist von diesem Haus der Gemeinde, das ja gefestigt und auf geistlichem sicheren Boden durch die göttliche Kraft stehen soll in 1. Petrus 2. Und auch ihr als die lebendigen Steine erbaut euch zu einem geistlichen Hause, und zur heiligen Priesterschaft zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott gefallen durch Jesus Christus. Wieder Hausbau. Baut euch, aber auf dem richtigen Boden. Das heißt doch, tut das Gute, das Gott Wohlgefällige, was ihm dient. Der Herr Jesus wollte nicht nur eine fromme Predigt am See Genezareth halten, damit es den Menschen so wieder ein wenig gut geht und sie danach zu ihrer Tagesordnung übergehen können und ein bisschen fröhlicher ihre Tagesarbeit tun können, sondern er machte sie aufmerksam. Bauen ist richtig, aber es muss auch der richtige Grund sein, auf dem gebaut wird. Ohne mich könnt ihr diesen Grund nicht finden und haben. Dieses geistliche Haus des Glaubenslebens soll also auf das Wort Gottes gegründet sein, so wie es der Herr in der Bergpredigt aufzeigte. Nur sein Wort und sein Handlungsmaßstab helfen zu einem segensreichen und zielbewussten Leben. Ein zielgerichtetes Leben mit dem himmlischen Vater, nur sein Wort. Unsere Gedanken, und das lesen wir auch im Alten Testament, unsere menschlichen Gedanken helfen dazu nicht. Sie reichen einfach nicht an das Denken Gottes heran. Darum müssen die Maßstäbe, die Vorgaben zu einem Hausbau im geistlichen Leben von ihm kommen. Und wir sollen Ja sagen. Sein Wort ist Maßstab. Darum sagte der Herr Jesus, wer meine Rede hört, nicht die Rede von den Schriftgelehrten, meine Rede hört und tut sie, nur der baut richtig. Er, Jesus, ist der einzige Mittler dazu zwischen dem Vater und uns, der zu solchem Leben führt. Der Apostel Paulus darf über den Bau der Gemeinde auf dem Grund der göttlichen Gerechtigkeit, wo Jesus Christus das Zentrum ist und der tragende Eckstein, von dem wir ja auch schon gerade gehört und gesungen haben, so schreiben. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, wo Jesus Christus der Eckstein ist. Das ist ein guter Bau. Einen festeren Baugrund für das Glaubensleben des Menschen, der in Ewigkeit mit Gott in seinem himmlischen Reich leben will, kann es nicht geben. Jeder Versuch, anders zu bauen, muss früher oder später zum Scheitern führen. Nur er, Jesus, bezahlte den Loslösungspreis für unsere Sünden, damit wir von dem Herrschaftsanspruch des Satans über unserem Leben befreit werden. Der Satan hatte einen Anspruch aufgrund unserer Sünde. Nur er hat für uns, nur Jesus, den Tod überwunden, diese ewige Trennung von Gott. Durch seine Auferstehung von den Toten hat er den Tod besiegt. Nur er hat uns in seiner Himmelfahrt den Weg zum Himmlischen gebahnt und uns mit dem Geist des Vaters versiegelt. Nur Jesus. Mit Recht schrieb der Apostel Paulus an die Gläubigen zu Korinth und sagte, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Das wollte der Herr Jesus am See Genezareth deutlich machen. Sucht ihr einen Baugrund für euer geistliches Leben? Dann braucht ihr den Sohn Gottes. Hier verstehen wir, dass der Herr in dem Gleichnis von den zwei Bauleuten, die ja auf unterschiedlichem Baugrund bauten, auf sich als das richtige und wahre Fundament hinwies. Das Fundament der Eigenfrömmigkeit nach dem Gesetz ist doch ein sandiger Boden, der das Glaubenshaus bei Sturm und Regen nicht festhält. Auf solchem Fundament gewinnt immer wieder der Widersacher neue Anrechte auf die Seele des Menschen und führt ihn schlussendlich stets ins Verderben. Aber das Fundament der Gerechtigkeit Gottes hält jedem Sturm der Zeit stand und bewahrt auch das Glaubenshaus zur Seligkeit. Gottes Wort muss getan werden. Jesus Christus forderte gleichsam in diesem Beispiel vom Häuserbau auf, sein Wort festzuhalten und in die Tat umzusetzen. Er will uns damit deutlich machen, dass nicht allein das Hören, was ja schon mal gut ist, genügt, um in Anfechtungszeiten überwinden zu können. Ist ja schon mal gut, wenn man mitbekommt, was Gott will. Wenn man hören kann, ist schon mal ein Vorteil. Viele hören und hören nicht. Aber es darf bei dem Hören und dem Verstehen des Gehörten nicht bleiben, sondern die Umsetzung des Wortes muss folgen, damit in schwierigen Zeiten das Glaubenshaus nicht weggeblasen wird. Denn in solchem Glaubenshaus der Umsetzung des Wortes Gottes ist der Schöpfer aller Dinge gegenwärtig. Er soll gerade in den Anfechtungszeiten aus dem Mittel getan werden, wie wir das ja heute immer wieder hören. Er soll nicht der Schöpfer sein, den gibt es einfach nicht, sondern der Mensch macht alles und alles ist aus Zufall so geworden. Jesus sagt, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Felsen baut. Da kann man die persönliche Frage einflechten, bin ich solch einer, der die Rede Jesu hört und sie auch tut? Bin ich ein kluger Mann, der sein Glaubenshaus auf Felsen baut? Platzregen und Sturmwinde sind Vergleiche für die Widerstände, die Kinder Gottes während der Erdenzeit gegen das Evangelium verspüren. Diese satanischen Widerstände wollen Gott ja als den Schöpfer aller Dinge beiseite schieben und zum Beispiel die Urknalltheorie an seine Stelle setzen. Oder die schöpfungsmäßigen guten Ordnungen zwischen Mann und Frau sollen aufgehoben werden. Der Mensch selbst soll ordnungsbestimmend an diese Stelle Gottes gesetzt werden. Manch einer von uns bezieht ja auch Informationsblätter und kann da vielleicht dies und jenes lesen, was ihm sonst nicht zu Ohren kommt. Und da lese ich zum Beispiel im Topic über diese Gender-Ideologie Folgendes. Das ist genau das, was die Anfechtung der Zeit bringen und Kinder Gottes unsicher machen wollen. Da heißt es, besonders auf christliche Eltern kommen schwere Zeiten zu. Derzeit erobert die Ideologie des sogenannten Gender-Mainstreaming überall in Europa Kindergärten und Schulen. Unter dem Begriff Gender, der aus dem amerikanischen Sprachraum kommt, versteht man das soziale Geschlecht eines Menschen. Männer und Frauen sind nach dieser Ideologie nicht allein biologisch vorherbestimmt, sondern in ihren Rollen durch kulturelle Traditionen geprägt. Konkret bedeutet dies, dass ein Mann in die Rolle der Frau und umgekehrt schlüpfen kann. Zurzeit ist eines der gefragtesten Frauenmodels der gebürtige Serbe Andrej Pejic, ein Mann. Er macht Werbung für Frauenkleider wie für Männerkleider. Das spielt nun keine Rolle mehr. In den USA werden solche Models mit dem Begriff Femi-Men betitelt, also feminin und maskulin gleichermaßen. und sind die Galionsfiguren des Gender Mainstreaming. Damit sich das neue Genderbild durchsetzt, ist weltweit über politische Instanzen wie die UNO und die Europäische Kommission ein Programm aufgelegt worden, das in allen Gesellschaftsbereichen für eine völlige Gleichberechtigung von Mann und Frau sorgen soll, aber auch die Wahlmöglichkeiten des sozialen Geschlechts fördert. Dieses Programm wird als Mainstreaming bezeichnet. Um dieses Programm perfekt umzusetzen, beginnt man jetzt überall in Europa mit einem Gendererziehungsprogramm in Kindergärten und Schulen. So gibt es im schwedischen Stockholm den Egalia-Kindergarten, in dem Kinder völlig geschlechtsneutral erzogen werden. Dies geht so weit, dass geschlechterbezogene Worte wie ihrer oder seiner aus dem Sprachgebrauch entfernt werden. Stattdessen müssen die Kinder das Kunstwort hen gebrauchen, das in der schwulen und lesben Szene ein Begriff ist. Wenn es heißt, um 14 Uhr kommt hen vorbei, dann können sich die Kinder entweder einen Mann oder eine Frau darunter vorstellen. Der Unterschied wird aufgehoben. Ganz wesentliche Grundlage bei dieser Gendererziehung ist der Sexualkundeunterricht. Kinder und Jugendliche sollen lernen, dass jegliche Sexualpraktik nichts mit Mann und Frau zu tun hat, sondern einfach nur mit dem Menschen und seinen sexuellen Trieben, die er hemmungslos ausleben soll, in der Art, wie er es gerne möchte. Dazu sollen bereits Kleinkinder im Kindergarten angeleitet werden, wie ein Projekt aus der Schweiz zeigt. Dort wird unter der fachlichen Begleitung der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz ein Sexualkundeprogramm für die 4- bis 15-Jährigen erarbeitet. Das sind die Anfechtungen dieser Zeit. Und da mittendrin soll das Glaubenshaus feststehen, das auf Jesus gegründet ist. Wir geben nicht zu, dass Gottes Ordnungen aufgehoben werden. Dass der weltliche Platzregen und die Sturmwinde bei den Menschen, die ihr Haus auf Eigenfrömmigkeit bauen, Unheil und Unsegen anrichten kann, zeigen uns auch noch zwei weitere Beispiele von Abartigkeit in Großbritannien. Unter dem Stichwort Muttermilch Eis gibt es dort und Babys im Lotto gewinnen. Dass beim hemmungslosen Streben nach Umsatz und Gewinn mittlerweile jede Hemmung fallen und alles zur Ware wird, zeigen zwei Fälle aus Großbritannien. In London bietet ein Café Eiscreme aus Muttermilch an. Es heißt Babygagger und ein Becher kostet umgerechnet knapp 17 Euro. Für die erste Produktion des Eises hatten sich 15 Frauen auf eine Anzeige gemeldet und ihre Muttermilch verkauft. Für einen Viertelliter frischer Muttermilch kassierten sie 18 Euro. Eine 35-jährige Spenderin führte an, dass solche Muttermilch-Verkaufsaktion auch ein Mittel gegen den wirtschaftlichen Niedergang sei. Zunächst einmal um Geld geht es auch in einem weiteren Fall, weil in Großbritannien das staatliche Gesundheitssystem nur ein Viertel der Paare mit unerfülltem Kinderwunsch eine künstliche Befruchtung finanziert. Kam die Organisation darauf, auf folgende Idee eine Lotterie zu starten, in der man eine künstliche Befruchtung im Wert von etwa 28.000 Euro gewinnen kann. Sie wurde ohne Probleme staatlich genehmigt und startet am 30. Juli dieses Jahres. Teilnehmer kann praktisch jeder britische Bürger sein, ob ältere Paare, Homopaare oder Singles. Für umgerechnet 23 Euro kann man eine Fruchtbarkeitsbehandlung gewinnen. Single-Frauen erhalten für ihr Baby eine Samenspende. Single-Männer können auf eine Leihmutter mit befruchtender Eizelle zurückgreifen. Es geschieht das, was bereits auch schon in der Offenbarung angedeutet wird, dass in Babel und der Zustand von Babel sogar Seelen verkauft. Das sind Stürme dieser Zeit. die auch auf Gemeinde Jesu zukommen und mitten in diesen Stürmen sollen Gläubige gefestigt bleiben. Auch wenn sie diskriminiert werden. Gesichert. Das geistliche Haus derer, die Gott in Jesus Christus allumfassend glauben und vertrauen, fällt also nur dann nicht ein, wenn sie in der praktischen Umsetzung des Wortes Jesu bleiben. Wie es ja auch bereits Maria, die Mutter Jesu, prophetisch auf der Hochzeit zu Kanaan sagte. Als es an Wein gebrach bei der Hochzeit und die Brauteltern nicht in der Lage waren, die Hochzeitsgesellschaft weiterhin zu versorgen, redete ihr Maria über diesen Umstand mit Jesus. Und zu den Dienern des Hauses sprach sie, dass diese unbedingt das von ihm Hörende, auch wenn sie es geistig nicht nachvollziehen können, tun sollen. Was er euch sagt, das tut. Nicht, die Frage ist nicht, versteht ihr das? Tut es. Das ist die Forderung Gottes in Jesus Christus an die Seinen. Wer mein Wort hört und tut es, der hat einen sicheren Baugrund. Kommen wir noch auf die Rede Jesu. Er sagt, wer meine Rede hört, was war denn das für eine Rede? Welche Glaubensmaßstäbe zeigte denn Jesus für unser Glaubensleben auf? Welche Glaubensmaßstäbe für uns als Gemeinde in dieser heutigen Zeit? Was soll beachtet werden und in der Kraft des Heiligen Geistes umgesetzt werden? Es waren ja die Worte der Bergpredigt. Denn dieses Gleichnis steht am Ende der Bergpredigt. Und darum sagt der Herr, das, was ich euch gerade gesagt habe, wer das hört und tut, der ist ein kluger Baumeister. Diese Bergpredigt am See Genezareth gehalten, die nicht nur im neuen Bund den Menschen sehen wollte, der sich einladen ließ zur Versöhnung mit Gott, sondern ihn auch während der Erdenzeit zu einem Zeugnis von dieser Gnade setzen möchte. Zu diesen wurde gesagt, dass sie Täter dieses gehörten Wortes werden sollen. Sie sollen nicht nur sagen, Hauptsache ich bin gerettet, sondern ich möchte auch das neue Leben bezeugen. Zunächst sprach der Herr dort denen die Seligkeit zu, die sich mit dem richtigen Wesen zur Glaubensnachfolge beschenken ließen und beschenken lassen wollen. So steht im 5. Kapitel vom Matthäus-Evangelium, selig sind die geistlich arm sind. Das bedeutet doch, die nicht aufbegehren gegen die göttlichen Anweisungen und nicht mitbestimmen wollen, wenn es um die Sache Gottes geht, sondern sich der Führung des Heiligen Geistes unterstellen. Selig sind die, die geistlich arm sind. Selig sind die, die da Leid tragen. Das heißt doch, das Leiden um des Evangeliums willen mittragen. Selig sind die Sanftmütigen, die Mitmenschen nicht richten, sondern dem Retter zuführen wollen. Selig sind die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, die sich an der Gerechtigkeit Jesu genügen lassen und auf seine Wiederkunft sehnsüchtig warten, in der ja seine Gerechtigkeit vor aller Welt offenbar wird. Selig sind die Barmherzigen. Das sind die trotz schlechter Erfahrung im Umgang mit den Weltmenschen sich dennoch derer materiellen und seelischen Nöte aus Dankbarkeit darüber annehmen, selber von Gott durch seine Barmherzigkeit angenommen worden zu sein. Selig sind die, die nicht auf die Erfahrung mit der Welt eingehen, sondern so handeln, wie Gott handelt. Selig sind die reinen Herzens sind, also solche Gläubigen, die im Heiligungsleben bleiben und ihr Tun immer wieder an dem Wort Gottes allein messen und abgleichen und somit in der Liebe zu ihrem Heiland bleiben. Oder noch ein weiteres: Selig sind die Friedfertigen. Das sind die, den Frieden mit jedermann suchen und halten wollen. Das meint der Herr. Wer meine Rede hört und tut das, der ist ein kluger Baumeister. Jedermann im Frieden begegnen. So wie es auch Paulus an die Gemeinde zu Rom schrieb und sagte: Ist's möglich, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Mit allen. Zu denen, die solche Worte nicht nur hörten, sondern in der Tat suchten, spricht Jesus, dass sie in der Ausbreitung des Evangeliums Salz der Erde und Licht der Welt sind. Nur die sind es, die zum Hören auch das Tun zulassen. Solche, die lebendige Zeugen von der Gnade Gottes und wegweisend zu Christus sind, dem Retter von Sünde und Tod für alle Menschen. Weiter sprach der Herr Jesus in der Bergpredigt, auf die er nun Bezug nahm in diesem Gleichnis, die Worte zum praktischen Glaubensleben, das bei klugen Bauleuten zu sehen sein soll, dass sie mit ihrem Nächsten in der Welt und den Glaubensgeschwistern nicht zürnen oder sie beschimpfen. Vers 22 lesen wir das. Sondern versöhnlich mit ihnen umgehen. Vers 24. Die auf dem Baugrund der Gerechtigkeit Jesu bauen, geben auch dem Ehebruch keinen Raum, weder in Gedanken noch im Vollzug. Auch betrügen sie nicht, sondern reden die Wahrheit, wo Ja, Ja und Nein, Nein ist. Sie widerstreben auch nicht dem Übel, sagt der Herr Jesus, und vergelten nicht Böses mit Bösem. Vielmehr halten sie die andere Wange hin, wenn sie geschlagen werden, und folgen dem Vorbild ihres Heilandes nach. Das heißt, meine Rede hören und tun. Sie lassen die materiellen Dinge los, wenn es darüber Streit gibt, und geben gerne von ihrem Gut ab, wenn sie von Notleidenden darum gebeten werden. Die, welche Jesu Rede tun wollen, lieben auch die Feinde, das haben wir auch in der Einleitung schon gehört, und wollen sie auf Gottes Barmherzigkeit aufmerksam machen. Wir verstehen dieses Gleichnis vom Häuserbau. Es ist nicht nur ein so ein lockeres Beispiel, dass man irgendwie vorankommt in dem Leben, ein gutes Leben materieller Art führt, sondern es geht um alles. Es geht um die Zukunft unseres Lebens, unserer Seele als Kinder Gottes in dieser Welt. Jesu Nachfolger heucheln nicht und tragen ihre Frömmigkeit nicht zur Schau. Sie rühmen sich nicht ihrer guten Taten, sondern bleiben in Demut und Dankbarkeit vor Gott, der ihnen ja die Möglichkeit, Gutes zu tun, gegeben hat. Darum sprach der Herr: Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun, in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon dahin. Wenn du Almosen gibst, lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit dein Almosen verborgen bleibt. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten öffentlich. Und weiter hat der Herr Jesus den Punkt auf das Gebetsleben gelegt. Wer meine Rede hört und tut das, er betet. Das ist ein rechter Baumeister. Das Gebetsleben ist denen, die auf dem Grund der Gerechtigkeit Gottes ihr Glaubenshaus bauen, sehr wichtig. Sie wollen unbedingt in der Abhängigkeit von ihrem Erlöser bleiben und durch ihn die richtigen Entscheidungen im Alltagsleben treffen. Und wir wissen, wie schwer das oft ist. Wir haben so viele Fehlentscheidungen. Da müssen wir wieder aufräumen, müssen wir wieder revidieren. Das kostet Kraft und Zeit. Das Gebet soll in der Tat wichtig sein im Leben der Kinder Gottes. denn sie beten, unser Vater im Himmel. Und dann kommt das ganze Gebet des Herrn dran. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Ja, das ist ja ein Sehnsuchtswunsch im Herzen, der jeden Tag da ist. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt also nicht nur bei meinem Nachbarn, sondern bei mir. Ich bin ja noch auf der Erde. Auch verlassen sich Jesu Nachfolger nicht auf die vergänglichen Schätze der Welt, sondern jeden Tag neu auf die Segenszusagen und Führungen Gottes. So lesen wir es in Vers 33 bis 34. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen. Oh, wie praktisch ist das Wort Gottes. Natürlich höre ich das. Sorge nicht für morgen. Was mache ich? Ich sorge trotzdem. Der Herr sagt aber, wenn du mein Wort hörst und es tust, dann bist du ein rechter, kluger Baumeister. Wenn du hörst, du sollst nicht sorgen und fängst doch an zu sorgen, ja, was passiert denn? Du bist auf Sand gebaut. Das geht doch alles den Bach runter. Sorge nicht für den Morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist doch genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Den schwachen Mitgläubigen verachten und verurteilen die klugen Baumeister nicht. Sie wissen auch von Gebetserhörung zu berichten und kennen den praktischen Wert der Worte. Bittet, so wird euch gegeben. Ist auch ein praktisches Wort. Das ist nicht nur eine Theorie. Irgendwie so ein frommes Wort, was man reden kann. Das muss doch funktionieren. Praktisch. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, sagt der Herr Jesus, der empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer meine Rede hört und tut sie. Diese klugen Bauarbeiter tun jedermann wohl und sie bleiben in der Gemeinschaft mit Jesus. Sie bringen gute Lebensfrüchte, das hat der Jesus alles erzählt am See Genezareth, und zeugen von der Liebe Gottes, weil sie ihren Erlöser schon auf Erden ehren wollen und dann in der himmlischen Herrlichkeit. Wer diese Rede tut und daran bleibt, den bezeichnet Jesus als einen klugen Baumeister, der sein Lebenshaus auf dem Grund der Gerechtigkeit Gottes gebaut hat, der sich allein zu seiner Rechtfertigung auf das Erlösungswerk des Sohnes Gottes stützt. Dessen Haus kann nicht zerstört oder beschädigt werden. Egal was kommt. Es hält allen Anfechtungen und allen Widerwärtigkeiten in der Welt stand. Darum sprach auch Jesus zu seinen Jüngern vor Pfingsten und zu Petrus, und gleicherweise auf sich den Felsen hinweisend, du bist Petrus Fels. Der Fels ist Christus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Was passiert? Die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Hier gilt auch die Zusage, die Gott durch den Propheten Jesaja gegeben hat. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. So spricht der Herr uns zu. Denn ich bin gewiss, sagt auch der Apostel Paulus, durch denselben Heiligen Geist, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur und scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, wenn unser Haus auf Fels gebaut ist, durch das Tun des Wortes Gottes. Allerdings, wer diese Worte Jesu nur hört und nicht in der Tat sucht, dessen Lebenshaus hat kein Bestand, sondern kommt schlussendlich in den Stürmen des Weltgeistes, der Sünde und des Todes um. Denn der Herr hat's gesagt, in diesem Gleichnis. Wer die Rede hört und nicht tut, der ist ein törichter Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war sehr groß. Und jetzt sehen wir die Gesichter der Leute am See Genezareth vor uns. Und da gab es etliche, besonders die Frommen, die waren erschrocken. Denn es steht geschrieben, als Jesus die Rede vollendet hatte, entsetzten sich viele über seine Lehre. Denn er sprach mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Nicht wie die Schriftgelehrten, die nur über Gott redeten, aber mit dem Leben aus Gott noch nichts zu tun hatten. Auch wir, und das erkennen wir auch neu an diesem Sonntag, haben solche Vollmacht zur Umsetzung des Wortes Gottes nicht in uns selbst. Wir brauchen die Zuwendung unseres Heilandes. Wir brauchen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun, spricht der Herr. Jesus Christus ist in uns die einzige Garantie, nicht wie die Schriftgelehrten nur über Gott reden zu können, sondern aus dem Leben für das Leben mit Gott zu zeugen. Dieses Gleichnis von dem klugen Bauherrn, der sein Haus auf Felsen gründete, soll uns ja neu zeigen, dass unser tägliches Leben von der inneren Gemeinschaft mit dem Herrn bestimmt sein muss, wenn es segensreich und dadurch auch hilfreich für unsere Mitmenschen verlaufen soll. Wir verstehen an dieser Stelle die Wichtigkeit und den Inhalt der Worte Jesu aus Johannes 14, wo er sagt, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Wer mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Ich werde ihn lieben und ich werde mich ihm offenbaren. Das ist Herrlichkeit. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Ist Jesus bei uns und in uns durch den Heiligen Geist? Dann werden wir Kraft zur Umsetzung seiner Worte haben. Dann geschieht auch das, wo wir manchmal nur vor dem Text stehen des Wortes und die praktische Ausführung nicht finden, was Paulus an die Thessalonicher schrieb. 1. Thessalonicher 5. Tragt die Schwachen. Und hier ist keine Zeitbegrenzung gesagt. Ein Tag, zwei Tage, immer. Seid geduldig gegen jedermann. Seht zu, dass keiner Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an uns. Das ist Praxis. Das ist das, was Jesus will. Und nun fragen wir uns, was ist nun, wenn wir das nicht eingehalten haben und nicht getan haben? Wenn wir unseren Mangel in der Umsetzung des Wortes Gottes verspürt haben, wo stehen wir dann? Welche Möglichkeit gibt es dann für uns? Jesus lädt ein und sagt, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Untugend und von aller Ungerechtigkeit. Darum, Jakobus ruft es nochmal aus, kommt zum Herrn, seid Täter des Worts und nicht Hörer allein. Zum Schluss möchte ich ein kurzes Zeugnis von einer Glaubensfrau noch weitergeben, die das auch im praktischen Leben so erfahren hat. Das schreibt Adolf Wunderlich über die Bertha Isselmann, die ja viele namentlich oder aus den Schriften bekannt ist. Ihre Sätze waren immer, ob am Telefon oder auf dem Bahnsteig vor Abfahrt des Zuges, bei der Verabschiedung immer: Der Sieg geht weiter. Oder das Wort aus den Sprüchen: Das Licht der Gerechten brennt fröhlich. Nach ihren Worten ist ein Mensch immer ein Himmelsanwärter, so schreibt er hier. Übergibt er sein Herz und Leben Jesus, so ist er zum Himmelsbürger geworden. Er darf sich nun zu den Gerechten zählen. Gerecht sein, so sagt ein Bibellehrer, heißt Gott recht sein. Durch das Blut seines Sohnes Jesu Christi sieht der heilige Gott uns als richtig an. Nicht wir sind richtig, Gott ist richtig. Das muss sich aber im Leben eines Gotteskindes zeigen. Das Licht in unserem Leben gab Gott zum Weitergeben. Und so hat sie es in einem kurzen Gedichtvers zusammengefasst: Mein Licht brennt fröhlich, weil du es entfacht. Es strahlt und leuchtet, kennt keine Nacht. Vom himmlischen Kraftwerk beständig gespeist, lohnt es dir entgegen zu Lob, Dank und Preis. Sei Täter des Worts und nicht Hörer allein.